Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, euren News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Ja, moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Holstein Kiel Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Marco Nehmer, KN-Reporter, an meiner Seite wie in den letzten Wochen Andreas Opa Geidel, Holstein-Experte. Moin, wie geht's dir?
Danke der Nachfrage, Marco, sehr gut. In wilder Vorfreude auf den kommenden Freitag, super gut.
Ja.
Und schönen Dank für die Einladung.
Ja, immer wieder gerne. Genau, wir haben heute viel zu bereden. Du hast es gerade schon eiskalt angeteasert. Am Freitag steht ein durchaus nicht unwichtiges Spiel an. Wir nennen es jetzt mal nicht Derby, das geht kurz mal auf den Index. Es ist ein Nordduell, zumindest der HSV wird wieder in Kiel vorstellig. Bevor wir zu diesem ganzen Block kommen, müssen wir natürlich über das reden, was in den letzten Tagen so passiert ist. Und wenn wir da zum Wochenende blicken, irgendwie habe ich das Gefühl, man kann gar nicht so viel sagen. Aber man muss trotzdem drüber reden, ne? Also müde Nullnummer in Regensburg gesehen. Ein Spiel, das ich schnell wieder vergessen habe. Ich musste jetzt in der Vorbereitung echt mich nochmal wieder in dieses Spiel einlesen und eingucken, denn da ist gar nicht so viel hängen geblieben, ne?
Nö, das hängen geblieben sind nur die nackten Zahlen. Das zweite Spiel in Folge zu null, also kein
Gegentor. Genau, das kann man natürlich auf der Habenseite stehen
haben. Ja, ja. Und nach vorne, ich glaube, wenn man das gut meint, waren das 2,5 Torchancen, die man kreiert hat.
Ja, gerade in der ersten Halbzeit das Ding von Skripski nach Pass von Mühling und dann genau. der Kopfball von Pichler.
Ja, ja, und in der zweiten Halbzeit danach irgendein Standard oder so, als Patrick Ehrers nochmal Tohuwabohu im Regensburger Strafraum. Patrick Ehrers hatte nochmal die Nachschusschance und hat den Ball auch nicht richtig getroffen und der ist dann auch auf der Linie oder vor der Linie geklärt worden.
Und ein schicker Dropkick von Finn Bartels in der Schlussminute. Genau, das war es dann aber auch schon. Also das kannst du an einer Hand abzählen, was da nach vorne so ging. Ne?
Ja. Ja, und das ist natürlich, ich gehe mal davon aus, dass Holstein das besser kann, als sie es jetzt gegen Sandhausen zuletzt beim 1:0-Sieg und dann jetzt am vergangenen Samstag in Regensburg im Vorwärtsgang gezeigt haben. Das war in der letzten Saison war schon besser, es war in der Vorbereitung besser, es war in den ersten Saisonspielen teilweise besser nach vorne.
Ja, auch wenn das natürlich trotzdem unterm Strich ein enttäuschender Ertrag zu Saisonbeginn war, wo man drei nicht gute Halbzeiten gespielt hat, eine gute gegen Kaiserslautern, dann das Spiel gegen Eintracht Braunschweig, wo man dachte, okay, jetzt kommen sie in ihre Abläufe so und dann kam natürlich der große Zusammenbruch. Nee, erst kam, glaube ich, noch Magdeburg, ne? Das dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Und irgendwie ist nach diesem 2:7 in Paderborn haben sich so ein bisschen im Moment die Prioritäten verschoben in Richtung defensiv stabil stehen. Das haben sie auch, finde ich, nochmal einen Ticken besser gemacht als noch gegen Sandhausen. Geht aber erneut zulasten des Offensivspiels, ne? Wo wirklich nicht viel war. Also, wenn ich jetzt nochmal irgendwie gucke, ich finde, anfänglicher Gegnerdruck, den haben sie dann irgendwann ganz gut umspielt gekriegt in der ersten Halbzeit. Das sah teilweise tatsächlich ganz ordentlich aus, so bis ins Übergangsspiel, wo dann die Ideen so ein bisschen nach vorne fehlten. Grundsätzlich war man leicht feldüberlegen. In der zweiten Halbzeit auch, weil von Regensburg da auch wirklich nicht viel kam. Aber die Kompaktheit Regensburgs und dieses Verschieben hat gereicht, um Holstein irgendwie alle Ideen dann nach vorne irgendwann zu nehmen. Ne?
Ja, muss man natürlich sagen, zwei Dinge. Zum einen, du hast es angesprochen, das 2:7 in Paderborn, das wirkt natürlich immer noch oder hat immer noch nachgewirkt. Ich hoffe, die Wirkung lässt jetzt langsam mal nach. In den Köpfen der Spieler, wenn man das platt ausdrücken möchte, wenn man nach vorne sprintet oder einen Freistoß oder einen Eckball vorne hat oder einen Einwurf oder so, gehen wahrscheinlich automatisiert die Augen erstmal nach hinten, anstatt zu gucken, wo wohl der Vorstoß dann im gegnerischen Hoheitsbereich landet, gehen erstmal nach hinten und zu sehen, oh hoppala, steht da nicht einer frei, dass sie schnell umschalten können, ich muss sofort wieder zurück.
Ja.
Das ist natürlich, weil man da nach den sieben Dingern in Paderborn von der Trainerseite natürlich auch den Fokus darauf gelegt hat. Und da gilt es jetzt, die Balance wiederzufinden zwischen einer kompakten Defensive logischerweise und einer kreativen und auch mutigen und gierigen Offensive. Der Mut fehlte ja, sich aufzudrehen im Mittelfeld, nicht die falsche Bewegung nach hinten zu machen, sondern den Ball mit Ball am Fuß sich aufzudrehen nach vorne.
Genau. genau, und die Möglichkeiten waren ja da. Also Holstein hat irgendwann, finde ich, schon ein ganz gutes Positionsspiel an den Tag gelegt, aus dem du nach vorne hättest aufdrehen können im Übergangsspiel. Mhm. Aber allzu oft ging der Ball dann wieder nach hinten und rotierte so ein bisschen in der letzten Kette ohne großen Raumgewinn.
Tempo fehlte, das Tempo war ja auch, fand ich jetzt, also entsetzlich lahm irgendwo.
Genau, die Zahlen geben es ja auch wieder. Ich habe nochmal reingeguckt in die Zahlen. Ich glaube, Holstein hat um die 145 Sprints angezogen in dem gesamten Spiel. Das ist der niedrigste Wert der bisherigen Kieler Saison. Das ist auch das, was sich dann im Spieltempo so wiedergespiegelt hat, ne? Als man es über 90 Minuten beobachtet hat. Also es geben die Zahlen auch klar wieder.
Ja, das ist immer das Nette, denn das, wenn Zahlen dann auch zum Eindruck passen irgendwo.
Genau, ansonsten lassen wir sie hinten überfallen, ne? Aber hin und wieder kann man die Zahlen, wenn sie zum Eindruck passen, auch mal erwähnen.
Und das Zweite ist natürlich, dass du, wenn Benedikt Pichler als Sturmspitze war bis zur 31. Minute wirklich in einer super Form, was nicht immer nur an Toren zu messen ist, sondern eben auch an seinem Laufverhalten, an seinen Bewegungen, an der Fähigkeit, einen Ball vorne abzusichern, damit die Kollegen nachrücken können. Ja,
hat er in mehreren Sequenzen gut gemacht, den Ball festmachen, ihn dann wieder verteilen und so.
Ja, und nach seiner Oberschenkelverletzung war still gut der See, ne?
Genau, also, irgendwie sorgte das im gesamten Kieler Spiel so für einen Bruch nach vorne, weil da einfach diese Anspielstation nicht mehr da war. Mhm. Hoci Vrieth kam rein, ich will jetzt nicht die erlahmende Offensive komplett an ihm festmachen, das wird ihm auch nicht gerecht, aber er konnte natürlich das, was Pichler diesem Spiel gegeben hat, einfach nicht mehr geben. Ne? Dieses mit dem Rücken zum Tor und Ball festmachen und ablegen ist ihm genau einmal gelungen, nämlich bei dieser Finn Bartels-Chance in der 93. Minute. Ansonsten war da nicht viel. Ich glaube, das war auch sein einziger angekommener Ball, ehrlich gesagt.
Ja, so hatte man den Eindruck. Und man muss man ihm natürlich zugutehalten, dass er jetzt lange Wettkampfpause hatte, nur mit Kurzeinsätzen maximal später in die Vorbereitung eingestiegen, alles bla bla bla, aber muss natürlich jetzt langsam in die Buschen kommen, ne? Das ist ja ganz klar.
Ja, er hat ja auch ein Eigeninteresse, ne? Nicht nur aus Clubsicht, sondern auch aus Nationalmannschaftssicht. Irgendwann steht da so eine gewisse WM an. Am gestrigen Dienstag gab es die Kadernominierung Ghanas für die anstehenden Testspiele, unter anderem geht's gegen Brasilien. Leider muss das Gigantenduell Ochi gegen Neymar ausfallen, denn Ochi steht nicht mit im Kader. Wird in den nächsten Wochen natürlich draufpacken müssen, ne, damit er dabei Otto Addo wieder eine Option ist.
Ja, wenn das dann noch reicht, ne? Und hatte ja eigentlich ganz gute Karten, aber diese Corona-Geschichte in der Sommerpause und dann die
Hüfte oder
Hüfte
Rücken, oder,
Rücken ja. was es nun genau war, ne, das war natürlich jetzt kontraproduktiv für seine Pläne, was die WM anbelangt. Aber schießt er jetzt vielleicht in den nächsten 5 Spielen 6 Tore und macht gute Vorstellungen, kann das Blatt sich natürlich wieder super schnell wenden. Ne? Also es liegt, wie du sagst, es liegt ja auch in seinen eigenen Füßen und an seinem eigenen Kopf.
Genau, und wenn Schonlau schlecht von ihm träumt und sich das vielleicht dann auch am Freitag auf dem Platz widerspiegelt, Stichwort Rückrunde letzter Saison, dann ist vielleicht auch für ihn nach vorne durchaus mal wieder was drin.
Genau, aber ist auch tatsächlich so, dass auch da die Zahlen, ne? Pichler ist, Benedikt Pichler ist im Moment Platz 10 in der Liga-Sprintwertung mit 175. Das denkt man auch manchmal gar nicht so irgendwie. Nee, ne?
Aber es liegt auch dran, dass er ja nicht nur ablegt, sondern auch sehr gut in der Lage ist, die Tiefe zu attackieren.
So ist
macht
es.
Er gerne.
Die tiefen Läufe sind es irgendwo, ne? Und auch was intensive Läufe anbelangt, da ist er mit Julian Korb, der hat da 445 laut Bundesliga.de tiefe Läufe gemacht. Das sind also intensive Läufe, das sind also nicht hundertprozentige Sprints, aber schnell angezogene Läufe.
Kein Trab.
Kein Trab und Benedikt Pichler kommt gleich dahinter mit 443. Das sind die Plätze 26 und 27 in der zweiten Liga. Aber das sind natürlich so Zahlenspielereien. Also die Sprints da mit 175, das ist schon in Ordnung. Da ist auch mit Julian Korb übrigens zusammen Bester bei Holstein.
Der ja nicht begann in Regensburg, muss man dazu natürlich auch noch sagen. Für ihn spielte auf der rechten Außenposition diesmal Timo Becker. Ne? Mhm. Waren wir erst etwas verwundert, aber ich finde, da muss man dann aber auch wieder sagen, das hat durchaus gut funktioniert, weil Becker einer der besten Feldspieler, finde ich, in diesem Spiel war.
Fand ich auch. Und auch interessant ist der schnellste in Holstein-Kreisen derzeit mit 34,86 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Genau, ich glaube, den Wert hat er gerade in Regensburg erzielt. Ja.
Genau, und das war natürlich klar, oder das ist, machte ja Sinn, weshalb der Timo Becker da auf der rechten Seite gespielt hat. Es ging auch gegen Regensburg um Körperlichkeit, gegen großgewachsene Regensburger, die gerne mit langen Bällen agieren, dann ablegen, zweite Bälle auf dem Flügel verlagern und Flanke rein. Und da ist er natürlich mit seiner Körperlichkeit, mit seinen knapp 1,90 oder vielleicht ist er auch 1,90, ist er natürlich.
Mit Stöckelschuhen ist er das.
Ja, genau. Und da ist er natürlich wahrscheinlich besser geeignet gewesen als unser Strafraumphantom Julian Korb, der mit seinen Schmidtchen Schleicherläufen zwar im gegnerischen Strafraum immer mal wieder für Gefahr sorgt, was auch eine hohe Qualität ist, wie er das macht, also im Rücken der
Abwehr. Definitiv, da hat er einen unfassbar guten Riecher nach vorne. So. Zuletzt fand ich ihn defensiv nicht allzu stark, weshalb ich es durchaus verstanden habe, dass man da einen neuen Impuls gesetzt hat.
Das wollte ich sagen damit, ne? Also das. Aber wie gesagt, jetzt, man kann natürlich das ganze Spiel sezieren und man wird immer wieder neue Kritikpunkte, was Umschaltspiel, eigene Offensive, eigene Kreativität anbelangt, wird man immer neu rausfinden können. Ich bleib trotzdem positiv. Das sind nach der 2-7 Packung in Paderborn, sind das 4 Punkte aus 2 Spielen. Ruhmreich und groß war es nicht. Es ist klar, da braucht man sich auch nichts vorzumachen. Daraus muss man die vernünftigen Schlüsse ziehen. Das ist auch völlig klar. Ich traue das einfach dem Trainerteam und der Mannschaft zu, dass man auch wieder Lust und Gier findet, um selbst Torchancen zu kreieren und selbst wieder schnell nach vorne zu spielen. Und das sind dann bei 4, sie haben jetzt 12 Punkte nach 7 Spielen. Das ist ein Schnitt von 1,7 so wie noch. Das wären am Ende 58 Punkte.
Hast du jetzt im Kopf gerade ausgerechnet.
Ja, habe ich jetzt natürlich klar im Cut. Das wäre in der vergangenen Saison Platz 5 gewesen mit 2 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz
3. Ja, würde man so kaufen, ne? Ehrlich gesagt. Also, andererseits kommen jetzt ja noch einige Kaliber, die Holstein bisher noch nicht so vor der Brust hatte. Ne? Nicht nur den HSV, danach kommt Bielefeld, die sicherlich sich jetzt auch in einer anderen Verfassung irgendwann mal präsentieren werden. Und ja, danach wird es auch noch heiß, ne? Also
ja, es wird,
ob dieser Punkteschnitt gehalten werden kann, da zweifle ich jetzt mal dran. Mhm. Mir geht es in erster Linie erstmal, glaube ich, wieder drum, dass man halt, wie du sagst, nach vorne diese Lust und diese Gier entwickelt. Ich glaube, die ist da, aber da gehört natürlich auch immer noch eine analytische Arbeit dazu, ne? Dass du in der Lage bist, dir das strukturell wieder zu erarbeiten.
Aber es sind natürlich auch entscheidende Momente, was wir eben schon gesagt haben. Dreht der Mittelfeldspieler bei der Ballannahme und wenn der Gegenspieler kommt und attackiert, dreht er nach vorne auf, schafft er das, an dem vorbeizukommen, geht ein Flügelspieler, gewinnt er mal ein 1-gegen-1 auf der Außenseite. Das sind natürlich neben gruppentaktischen Dingen die Individualität, die schnell Flügelschläge oder Flügelkraft verleihen kann für die gesamten Kollegen. Und das muss natürlich dann irgendwann mal wieder zünden.
Ja.
Dass einer mal einen ausspielt, dass einer mal wie Steven Skripski draufhält. Es waren ja auch in Regensburg, gab es da gar keine Fernschüsse oder sowas, ne? Die waren ja einfach nicht vorzufinden, außer dem von dir erwähnten Schuss da von Bartels in der Nachspielzeit. Und das sind natürlich alles so Sachen, damit zieht man sich dann auch selber aus dem Schopf, aus dem Sumpf, wenn man die Offensivvorstellung der letzten beiden Spieler als Sumpf bezeichnen möchte. Irgendwo zieht man sich auch selber ein Stück weit raus. Aber die Basis und für alles, für Erfolg im Fußball sind Zweikämpfe und defensive Stabilität. Und das ist einfach so. Hat auch 2006 keiner gefragt, als Italien Weltmeister geworden ist, wie die Weltmeister geworden sind. Das waren Grottenvorstellungen teilweise. Mit mega viel Glück verbunden. Am Ende steht der WM-Titel und fragt heute einer noch nach? Nö.
Also Holstein wird Weltmeister.
Ja, zumindest in Schleswig-Holstein.
Ist und, damit gekauft.
Ja. So und das ist ja die Welt.
Das ist die Welt. Also bitte. Das ist zumindest der Nabel der Welt.
Ja, das meine ich doch. Ja, das meine ich doch.
Nein, aber sowas wie, also ich finde durchaus, hin und wieder war Holstein ja auch in der Lage, mal über die Außen durchzubrechen. Fabian Reese hat wieder zig Flanken geschlagen, aber da fehlen im Moment halt auch einfach die Abnehmer, weil denn diese Boxbesetzung nicht richtig stimmt, weil du tatsächlich vielleicht eher im Hinterkopf hast, oh Gott, ich muss hier irgendwie eher absichern oder so, damit wir den zweiten Ball gewinnen und hier eine gute Restfeldverteidigung an den Tag legen. Mhm. Auch da braucht's dann mehr Mut zum Risiko wieder.
Genau.
Zum,
du musst einfach
mental analytisch fundierten Risiko, wie du die Box besetzt, ne?
Ja, du musst einfach, jeder einzelne Spieler muss jetzt, es sagt sich jetzt so einfach von draußen oder sowas, ne? Aber jeder einzelne Spieler wäre gut beraten, jetzt in seinem Kopf die Handbremse zu lösen und zu sagen, so dieses Scheißding da in Paderborn, das ist passiert mit 7 Dingern. Das wird uns aber so schnell nicht wieder passieren. Ne? Ja. Und deshalb können wir jetzt vielleicht auch mal ein kalkuliertes Risiko mal wieder eingehen. Ne?
ich habe auch den Eindruck, dass die Mannschaft weitgehend dieses 2-7 abgeschüttelt hat, ja, wenn ich mir jetzt, und auch die offensiv blassen Vorstellungen in den letzten beiden Spielen auch abgeschüttelt hat, wenn ich mir das Training anschaue. Wir waren gestern da. Die machen einen konzentrierten, aber durchaus optimistischen Eindruck, ne? Also
ja,
die
Arbeit war vorher aber ja
genau,
auch so, ne?
Genau, es war vorher auch so, aber mhm, trotzdem hat man das Gefühl, okay, die so, da arbeitet es nicht im Kopf, sondern ja, alle versuchen jetzt diese Balance wieder herzustellen, dass man nach vorne auch wieder mehr initiieren kann. Es wurde viel gelacht, auch das immer kleine Faktoren so am Rande. Also man ist noch von dem Weg weiter überzeugt, und das sollte man auch sein. Gestern hat natürlich trotzdem der ein oder andere im Training gefehlt, müssen wir natürlich auch nochmal sagen. Für Pichler könnte es tatsächlich nach dieser Verletzung am Oberschenkel etwas eng werden mit Blick auf den Freitag. Luis Holtby hat zumindest wieder im individuellen Bereich gearbeitet, konnte laufen. Ich glaube, für den kommt das HSV-Spiel zu früh.
Ja, das würde mich jetzt also wirklich komplett verwundern, weil ja, wenn man so lange gefehlt hat, dann kann man ja nicht mit zwei Laufeinheiten oder vielleicht, wenn es gut läuft, einem Teamtraining, glaube ich, nicht in so einem Spiel wie am Freitag.
Den also kannst du dann reinwerfen, wenn der 34. Spieltag ist und du einfach unbedingt diesen Sieg
genau,
brauchst oder so.
Genau, ne? Im Optimalfall, ne? Ja. Also aber jetzt, das kann ich mir nicht vorstellen. Würde mich total wundern.
Teska war weitgehend wieder im Training, hat die Mannschaftsübungen mitgemacht. Glaube ich auch noch nicht dran, dass der jetzt eine Option ist, weil man hinten ja durchaus mittlerweile gut aufgestellt ist mit einem Patrick Erras, der sicherlich wieder hinten drin spielen wird. Hauke Wahl hat zum ersten Mal über 90 Minuten wieder gespielt, war ein wichtiger Stabilitätsanker. Dazu hast du einen Simon Lorenz oder du ziehst halt einen Becker wieder ins Zentrum. Also ich denke, Teska wird jetzt langsam wieder an den Kader rangeführt, wird aber auch noch keine Option sein für einen Freitag, denke ich.
Nö, sein großes Plus ist natürlich, dass er Linksfuß ist, ne? Da sind ja nicht so viele im Moment im Kader,
okay, genau,
die defensiv da als Linksfuß zum Einsatz kommen könnten. Glaube ich auch nicht, der wird im Kader sein, davon gehe ich mal fest aus. Aber dass es zu einer Startelf-Nominierung am Freitag reicht, das kann ich mir auch nicht vorstellen.
So, Punkt. Sollen wir schwenken?
Aufs nächste
Thema.
Wir schwenken genau jetzt.
Und pass auf, wir haben eine kleine Sprachnachricht, die muss ich dir mal eben abspielen.
Ja.
Es kann sich nur um Sekunden handeln.
Sehr, sehr gerne.
Um zum nächsten Thema überzuführen. Ich denke, der eine oder andere Fan wird die Stimme durchaus noch kennen.
Hallo Marco, hallo lieber Opa. Alles gut bei euch? Ich hoffe, soweit alles okay. Ich freue mich sehr auf den kommenden Freitag. Ja, ich habe noch sehr, sehr viele gute Erinnerungen an meine Zeit in Kiel, habe heute noch Freunde, bin öfters dann auch vor Ort. Es war meine erste Profistation, der Verein hat mir das ermöglicht, Trainer da zu sein, von daher werde ich immer dem Verein auch dankbar sein. Und trotzdem kommen wir jetzt als Gegner ins Stadion zurück am Freitag. Wird eine tolle Stimmung sein, Stadion ist ausverkauft, von daher wird es so wie immer ein sehr enges, brisantes Duell werden. Indem wir, und ihr kennt mich ja auch mittlerweile, indem wir auch da wieder versuchen zu gewinnen, weil wir einfach jedes Spiel gewinnen wollen. Aber letztendlich hat es nichts damit zu tun, dass wir jetzt da noch nie gewonnen haben oder sonst was. Es ist immer das Gleiche, egal wo wir spielen, ob wir zu Hause oder auswärts spielen, wir wollen einfach immer gewinnen. Und deswegen, ja, versuchen wir das am Freitag beim nächsten Anlauf auch. Also ich bedanke mich sehr und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß in eurem Podcast und bis hoffentlich ganz bald, ihr zwei Lieben. Freut mich, bis bald, ciao, ciao.
Ja, bis bald, ciao, ciao, lieber ja, Tim Walter. Vielen Dank für deine Nachricht. Wie ihr es richtig gehört habt, war es Tim Walter, Trainer des HSV, ehemaliger Trainer von Holstein Kiel, der die Förde nicht vergessen hat, der hier aber natürlich mit seinem sportlichen Ehrgeiz endlich mal das Ruder rumreißen will für den HSV. Und die Zeichen stehen nicht schlecht, wenn man sich den HSV anguckt in den letzten Wochen, ne?
Ja, erstmal auch von mir aus nochmal schönen Dank für die Nachricht da, Tim. Ist natürlich sehr, sehr nett, dass du unseren Podcast mit deinen Einlassungen bereichert hast, auch wenn sie jetzt nicht ganz so tief schürfen.
Aber egal,
das macht ja nichts.
Er lässt sich nicht in seine Schatztruhe schauen.
Ja, genau.
Taktikanalyse.
Ja, du hast es angesprochen, Marco. Es sind 8 Spiele in der zweiten Liga, die Holstein und der HSV miteinander bestritten bestritten haben oder gegeneinander bestritten haben. Und achtmal ist der Sieger, achtmal war der HSV nicht der Sieger. Also drei Siege und fünf Unentschieden, also drei Holstein-Siege und fünf Unentschieden. Das ist natürlich so, also auf die Dominanz und die vermeintliche Überlegenheit des HSV kommen wir sicher gleich noch zu sprechen. Aber so ein Fluch, wenn man den so bezeichnen soll, der sitzt auch in den Köpfen, ne?
Ja, gerade weil du ihn einfach irgendwann auch nicht mehr erklären kannst, ne? Nee. So, weil der wirklich allem Sportlichen widerspricht, ne? Der so HSV, gerade im Rückrundenspiel hätten die eigentlich mit 2-0, 3-0 in die Kabine gehen müssen, ne? Und dann fangen sie sich das Ding und gehen mit 0-1 vom Platz, ne?
Ja.
Und man fragt sich, oh Gott, was ist denn hier passiert?
Ja, und dann stand Holstein am 10. April war es ja beim 1-0 Sieg, stand Holstein ja defensiv sehr solide in der zweiten Halbzeit und da flogen zwar ein paar Flankenbälle in den Strafraum, aber sonst war da auch nicht mehr viel, ne?
Aber gerade in der ersten Halbzeit ja, war es schon ein mittleres Wunder, dass der HSV da nicht genetzt hat, ne? Und ob das denn irgendwann eine Kopfsache ist und du auch an diesen Fluch denkst oder so, ich weiß es nicht, das ist mir vielleicht dann irgendwie auch zu viel Mystik.
Ich glaube einfach, indem du dich bemühst, nicht daran zu denken, In dem Moment bist du schon wieder an diesem Ding da verankert irgendwo, ne? Und genauso kannst du natürlich einen Umkehrschluss ziehen und sagen, auch wenn du jetzt Holstein Auftritte nimmst im Volksparkstadion, da ich erinnere an das an 3-3. Es geht immer irgendwas, ne? Du kannst in Rückstand geraten, du kannst auf dem Feld scheinbar aussichtslos gegen ankämpfen. Irgendein Türchen öffnet sich offensichtlich immer. Und das ist auch etwas, was positiv auf die Störche sich auswirken kann.
Also, definitiv. Auch wenn du mit einem Rückstand dann vielleicht in die Kabine gehst oder so. Du
weißt, okay,
Leute, wir können immer gegen den HSV punkten.
So ist es. Ich weiß noch einmal, das eine Spieler, da hatte doch Josh Mees in der 94.
Ja, genau. Glaube
ich, als der Kollege Wanjumann noch schön die Flanke da, ich weiß gar nicht, von wem sie gekommen ist, mehr schön unterlaufen hat und er staubt denn da ab zum Ausgleichstreffer. Ja, da war ja eigentlich auch nicht, also das war ja auch eine Farce irgendwo, ja, ne? Dieser Punktgewinn. Aber wie gesagt, das erhöht ja nur den Reiz, diese Eingangsvoraussetzung.
Ja, ne? Genau. Und wenn man sich mal so ein bisschen die Statistiken anschaut, die Punkte, die der HSV gegen Holstein verloren hat, hätte jeweils mindestens für den Relegationsrang gereicht. Ne? Wenn sie die irgendwie oben drauf gepackt hätten, wären sie mehrfach direkt aufgestiegen oder wären noch auf den Relegationsrang gesprungen. Das heißt, Holstein hat mehrfach eigentlich den Aufstieg des HSV versaut. So. Das,
wenn man es so nimmt.
Das ist schon äußerst kurios. Die Frage ist, ob es so weitergehen wird. Ja. Ob wir jetzt sagen, neunmal ist Kieler recht oder ob der HSV jetzt diesmal dran ist. Ich tendiere und neige dazu, zu sagen, der HSV ist trotz zweier unglücklicher Niederlagen in dieser Saison, zuletzt haben sie wieder zwei Siege eingefahren, in einer guten bis sehr guten Form und einfach neben Paderborn eigentlich gerade so das Team in der zweiten Liga.
Ja, die
also sie kommen jetzt nicht aus einer Schwächephase nach
Kiel. Nein, die Bilanzen sind unglaublich und die beiden Niederlagen, die du erwähnt hast, die sind natürlich auch noch vor heimischer Kulisse erfolgt oder hat man kassiert. Auswärts ist der HSV saisonübergreifend von den letzten 8 Pflichtspielen saisonübergreifend haben sie 8 gewonnen, also alle. In dieser Saison auswärts sogar dreimal mit 2-0. Also kein Gegentreffer. 6-0
Tore, kein Gegentreffer. In der gesamten Saison bisher nur 3 Gegentore. Ja. Also auch da ist, auch wenn man es Tim Walter so nicht zutraut, im Moment die Defensive die Basis des Erfolgs beim HSV.
Und das sagt er selber mittlerweile, ja.
Ne? Und das erzeugt natürlich auch eine Gier in dieser Mannschaft, nicht nur nach vorne zu agieren, sondern hinten auch gut zu stehen und immer wieder ins Gegenpressing zu gehen, wenn die Bälle verloren werden. Und das funktioniert einfach wahnsinnig gut. Und dann haben sie natürlich hinten drin im Moment mit Daniel Heuer-Fernandes einen unfassbar starken Torhüter. Ja. Ne? Was der rausgeholt hat gegen den KSC, ist schon sagenhaft in der ersten Halbzeit.
Ja, nicht nur in dem Spiel, ne? Ja. Also hat er schon mehrfach da überragend gehalten also das ist schon eine Macht, die da ins Holstein-Stadion kommt. Und wenn man ohne zu nerdmäßig draufkommen zu wollen, gibt es natürlich auch Gründe, warum die Defensive jetzt ein bisschen besser oder von den Zahlen zumindest besser steht. Man muss natürlich auch sagen, dass sie mit Heuer-Fernandes zwar auch einen super Torwart in der Kiste haben, sie hatten aber auch ordentlich Glück. Also allein das erste Auswärtsspiel in Braunschweig,
Braunschweig wirklich Chancenflut gehabt zunächst.
3-0 führen müssen zur Pause, Braunschweig. Ne? Also da kommt dann eins zum anderen, aber mit jedem Sieg, das weiß jeder, der mal Fußball gespielt hat, das stärkt die Brust und dann gehst du noch mit einem ganz anderen Gefühl auf den Platz, das ist doch völlig klar. Und so, das ist schon, ich glaube sogar, ich würde den HSV im Moment, auch wenn das tabellarisch sich nicht so darstellt, aber ich würde den HSV im Moment vor Paderborn stellen, ja, weil das einfach noch kompakter ist. Und das darum.
Aber es trennt die beiden ein Pünktchen
aktuell. Ja, genau. Und das das hat eben auch Gründe, dass die Defensive da jetzt so gut funktioniert. Sie stehen halt etwas tiefer als letzte Saison. Das sind vielleicht 10 Meter.
Die sind entscheidend.
Und die sind entscheidend.
Die sind wirklich entscheidend.
Und ja, da muss man natürlich auch dem Walter, wenn das dann, wovon ich ausgehe, diese leichte strategische Modifizierung, muss man natürlich auch sagen, gut, sehr gut, das zu erkennen, das der Mannschaft zu implizieren. Und die Erfolge geben ihm ja recht. Also von daher.
Ja, er ist so ein bisschen so seine Trainerart des Dogmatikers, von der ist er abgewichen.
Wirkt so zumindest, ne?
Genau, dass man da etwas pragmatischer im defensiven Ansatz, ja, ist, ohne natürlich die Offensive zu vernachlässigen. Die funktioniert aus diesem eingespielten 4-3-3 natürlich weiterhin hervorragend, mit ganz viel Tiefe, mit sehr viel Tempo über die Flügel, mit guten zentralen Mittelfeldspielern, die immer in der Lage sind, das Übergangsspiel anzukurbeln. Da kommt einiges auf Holstein zu. Ist natürlich die Frage, wie jetzt Holstein drauf reagieren wird, ne? Ob man sagt, okay, wir machen es wie in der Rückrunde, stellen uns wieder irgendwie mit 9 Feldspielern und einem Torwart hinten rein und vorne hilft der liebe Gott oder Otschi, der dem Schonlau auf den Füßen steht, ihn in Manndeckung nimmt und an ihm dann vorbeirast bei Gegenstößen. Ich glaube nicht, dass man nochmal zu so einer Taktik greifen wird.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube auch, selbst wenn man auf die Idee, oder wenn Holstein-Trainer Marcel Rapp auf die Idee kommen würde, ich glaube, da hätte der HSV dann einen Plan B auf Lager, um einer neuerlichen Überraschung im negativen Sinne aus deren Sicht zu entgehen.
Also das denke ich sicherlich. Und sei es einfach nur sowas wie Schonlau schiebt auf den Flügel oder so, ins Mittelfeld, genau, so, und ein Mittelfeldspieler sichert ab in der letzten Kette, um Otschis Manndeckung so ein bisschen unwirksam zu machen oder zu sprengen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Durchaus kann ich mir dann aber auch wieder vorstellen, dass Marcel Rapp zu Gegenreaktionen greifen würde in dem Fall. Nichtsdestotrotz, ich halte diesen Ansatz für unwahrscheinlich, weil man auch mehr mitspielen wird und muss. Und
das wird
die große Frage sein, da sind wir wieder beim Punkt Balance und
wie
du das hinbekommst.
Das Spiel am 10. April war ja auch ausverkauft. Und am Freitag ist es auch wieder ausverkauft. Aber da ist nochmal der Flutlichtmast an, ne?
Ja, trotz Energiekrise, ne?
Trotz Energiekrise ist der Flutlichtmast an. Und das bedeutet nochmal eine ganz andere Energie, die auch von den Rängen kommt. Ja. Das ist einfach, ein Flutlichtspiel ist einfach nochmal einen Ticken anders. Und ich sag mal, als Fußballer auch nochmal einen Ticken geiler. Ich glaube, da kannst du, bist du auch mental, glaube ich, wird dich da keiner anhalten können, wenn sich eine Konterchance oder eine Chance zum schnellen Umschaltspiel bietet, wirst du auch mental keinen Spieler einfangen können, indem du sagst, pass auf, du musst aber erstmal an die Defensive denken.
Nee, da ist auch das Licht bei den Spielern angeknipst
so,
dann, ne?
So sieht's aus. Also das. Und in welcher Formation Holstein auch immer auflaufen wird, die Qualität nach vorne zu spielen, das haben wir vorhin schon gesagt, die haben sie. Na, also da bin ich mir also
für. Genau, und deswegen darfst du sie auch, glaube ich, nicht eilfertig opfern, so dass du nach vorne hin immer noch Optionen brauchst und dich wirklich nicht mit allen in der letzten Kette veriegelst. Ich kann mir schon vorstellen, dass man vielleicht auch mal wieder zu einer Viererkette greifen wird, weil man auch weiß, okay, damit haben wir gegen den HSV grundsätzlich gute Erfahrungen gemacht mit dieser Breite in der letzten Kette. Glaube aber nicht, dass das dann im Endeffekt zu Lasten der Offensive gehen wird, weil man da sicherlich über schnelle Außen kommen wollen würde. Ganz kann ich mir es personell noch nicht vorstellen, wie das dann aussehen würde, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass ein Timo Becker weiter auf der rechten Seite bleibt. Dass wir vielleicht auch eine Doppel-6 sehen werden, kann ich mir durchaus vorstellen, mit einem Philipp Sander eventuell und einem Marvin Schulz. Das wäre durchaus nicht sinnlos, wenn du quasi den HSV so ein bisschen spiegeln willst und mit den beiden auf deren Achter gehst. Und dann hast du vielleicht so einen Achter-Zehner bei Holstein, der versucht, sich ein bisschen auf Jonas Meffert's Füße zu stellen. Ja, und vorne drin ist dann die Frage, eine Spitze, zwei Spitzen, was machst du mit einem Skripski? Ziehst du den in diese Achter-Zehner-Rolle? Hast du den weiter so als schwimmenden 9,5er dann um eventuell Otschi herum? Wie würdest du es machen?
Ja, du hast ja schon vieles so weggenommen, ne? Also
sorry.
Nee, überhaupt kein Problem. Also meine taktische Grundordnung, das ist ja, das muss man ja immer vorsichtig sein, weil die ist natürlich mit 1000 Variablen verbunden.
Statisch ist sie nur beim Anpfiff.
So
oder,
ist es.
Oder beim Wiederanpfiff.
Ja, höchstens. Ja. Selbst da ja manchmal noch nicht. Also meine taktische Grundordnung wäre eben ein 4-2, also mit 2 Sechsern, 3-1. Und bei dem Dreier Mittelfeld werden eben 2 Außen und ein zentraler Mittelfeldspieler offensiver natürlich ausgerichtet als die beiden Sechser. Und das wäre für mich eben Steven Skripski, der dann als anderthalbte Spitze auch diese gegen den Ball auch den Part ausüben kann, Jonas Meffer da die Kreise von dem zu stürmen.
Und du kannst es sehr schnell umbauen in ein kompaktes 4-4-2 gegen den Ball, wo du Skripski dann als zweiten Anläufer vorne mit hast.
Genau, das ist dann auch möglich irgendwo, ne? Also das bietet verschiedene Variationen. Und für mich die Außenbahnen werden relativ, denke ich mal, relativ entscheidend sein, die offensiven Außen, also beide defensiv wie offensiv. Und da könnte ich mir doch sehr gut vorstellen, der Tag wäre ja auch wie gemalt sozusagen, dass Finn Bartels mal wieder ein Startelf-Comeback gibt.
Das kann ich mir auch durchaus gut vorstellen.
Wir wollen uns mal gerne erinnern, warum wie gemalt, weil fast auf den Tag genau vor 5 Monaten hat er sich nach einem Duell mit Bakary Jatta einen Schlüsselbeinbruch zugezogen, also ohne Fremdeinwirkung, also das nicht, dass das jetzt ein übertriebenes Foul war oder sowas. Und nun wäre es natürlich dann gegen den HSV, 10. April, 9. September wieder gegen den HSV, Flutlichtspiel, ist doch perfekt.
Ideal.
Lass den Finn doch mal wieder ran.
Genau, lass den Finn mal machen, ne?
Lass den Finn mal machen. Wär glaube ich auch ein schöner Stimmungsbringer für die Fans im Stadion.
Auf jeden Fall.
Zusätzlich nochmal.
Und was bei ihm halt hilft, ist auch einfach diese Spielintelligenz. Er wird dann sicherlich, wenn er einen Flügelspieler da gibt, eventuell auch oft mal ins Zentrum mit abkippen.
Einrücken,
und im Zentrum mit überladen. Das hat er auch schon oft gezeigt, dass er da wirklich sehr diszipliniert gegen den Ball und clever arbeiten kann. Das wäre durchaus ein Faktor, ne? Weil du musst ja nicht nur auf außen doppeln, du musst auch das Zentrum zumachen. Das wird auch entscheidend sein. Irgendwie wirst du den HSV nicht zu 100% verteidigen können, aber dann lenk ihn eher auf die Außen, versuch da die Außen zu isolieren und in die Duelle zu schicken und das abzuverteidigen.
Naja,
durch Kompaktheit im Zentrum.
Mit Finn schon gesprochen, er sagt, natürlich musst du, auch auf die Mauertaktik angesprochen, und sagt, natürlich musst du defensiv was aushalten gegen den HSV, ne? Die werden schon mal dominante Phasen haben und das musst du eben halt aushalten. Und dann werden sich aber auch Räume bieten und die musst du dann nutzen irgendwo, ne? Das ist eben, die schon zigmal angesprochene Balance zwischen Defensive und Offensive. Und bei Finn ist eben so, und das, da kann er ja auch irgendwann mal vielleicht 300 Zweitligaspiele haben oder weiß ich wie viel. Es wird sich ja nichts ändern. Sein strategisches Geschick ist in diesen ganzen Profijahren unglaublich angewachsen. Aber was er immer bleibt, ist ein Straßenfußballer. Das heißt, wenn sich eine Chance bietet, 1-gegen-1 und vielleicht ein Torabschluss, dann wird er das auch machen.
Und er ist auch ein idealer Konterspieler,
so,
weil er einfach ein sehr gutes Gefühl dafür hat, wann er in die Tiefe startet oder wann er selbst den Ball dann vielleicht im Konter diagonal verteilt. Da hat er schon echt seine Stärken und da kann er echt eine Option sein.
Ne? Naja, wir wollen jetzt ja nicht ganz hochgreifen, aber dann wollen wir uns doch mal gerne an das Pokalspiel gegen Bayern München erinnern, als der Schnittstellenpass da kam in die Tiefe beim Konter und er alleine auf Manuel Neuer zuläuft und ich sag mal bei 99,9% aller Bundesliga-Profis, den rutscht in diesem Moment das Herz in die Hose.
Und der hat Nerven wie Drahtseil. Ja, ne?
Sagt sie, wunderbar, wie schön ist das denn? Den schenke ich doch mal schön an jetzt hier, ne? Und also wenn du dann mitspielen darfst, wenn in der Startelf und der Trainer dir diese Chance bietet, mach uns ein bisschen Spaß.
Genau, wir glauben an dich. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, das darf am Ende auch nicht nur der Konterfokus sein. Wir haben es auch schon ein bisschen besprochen, dass du dich nicht nur hinten reinstellen darfst und irgendwie vorne irgendwie Speed, sondern du musst auch selbst Ballbesitzphasen schaffen. Und dann musst du mit Schärfe spielen. Das hat halt der KSC sehr gut gemacht.
Weil genau.
Hat gezeigt, wenn du den HSV ins Laufen bringst, viel verlagerst mit Schärfe, dann kannst du sie auch kriegen. Dann kommen sie auch in Unordnung.
Das haben wir vorhin noch vergessen bei der Kritik an dem Regensburg-Spiel und auch an dem Sandhausen-Spiel, was die Offensive anbelangt, die Passschärfe.
Ja, die war mangelhaft.
Die war mangelhaft, wirklich. Die war mangelhaft. Und in Regensburg natürlich auch noch. Es waren ein, zwei gute Ecken von Alexander Mühling dabei, aber von 9 Ecken waren, wie gesagt.
Da war viel verschnitten, ne?
Ja, sieben mindestens irgendwie daneben.
Und diese gefühlten Ecken, die Einwürfe von Fabi Rehse, ich weiß auch gar nicht, ob es da überhaupt einen Abnehmer gab.
Vielleicht zündet das ja irgendwann, also im Moment jedenfalls noch nicht irgendwo, ne? Und da muss man vielleicht ist es auch mal schlau, da irgendwie mal zu variieren, dass nicht jedes Mal der lange Einwurf kommt, der weite Einwurf, vielleicht kann man auch mal wieder den Ball in den eigenen Reihen nach dem Einwurf halten und dann beim nächsten Mal mal wieder Langholz reinschmeißen. Also da wäre auch ein bisschen Variabilität, wäre da, glaube ich, wünschenswert.
Das brauchst du, und da brauchst du dann auch einen entsprechenden Rhythmusgeber für auf dem Platz, ne?
Genau.
Der genau das durch Signale oder durch Schärfe und Aufrücken initiiert. Da werden dann Spieler wie ein Hauke Wahl aus der letzten Kette halt relevant sein. Oder so. im Mittelfeld ein Marvin Schulz, der jetzt langsam auf Temperatur kommt und langsam auch das System versteht und so. Mhm. Die könnten da entscheidend sein für sowas, ne?
Das glaube ich auch. Also da ist natürlich gerade, du hast Hauke auch angesprochen, da das ist natürlich wunderbar, dass er nach seinem pfeifischen Drüsenfieber offenbar konstant in die Spur findet. Und das war jetzt in Regensburg schon wieder besser als gegen Sandhausen, sein Spiel. Das erste Mal über 90 Minuten wieder. Das kommt gerade zur rechten Zeit. Das kann man in solchen Spielen wie jetzt gegen den HSV und auch danach die Woche in Bielefeld, kann man das wirklich sehr, sehr gut gebrauchen. Es geht da teilweise auch wirklich um Präsenz. Der Kapitän ist back und damit der Hauptorganisator. Und ob er nun ein Laufduell gewinnt oder verliert, ist da manchmal, ich will nicht sagen nebensächlich, aber nicht von höchster Relevanz, sagen wir mal so.
Ja, das sind Dinge, die du in Zahlen einfach nicht bemessen kannst, sowas
genau.
Wie Präsenz und Ausstrahlung.
Genau.
Und so, ne? Aber auch das hat im Fußball nun mal eine große Rolle zu spielen, und auch das kann ein Faktor werden in so einem Spiel, ne? Indem es dann halt auch spitz auf Knopf stehen kann, und dann brauchst du natürlich einfach solche, in Anführungszeichen, Alpha-Tiere, die da vorangehen, ne?
Wir gehen mal von der Viererkette hinten aus, ne?
Genau, wir haben jetzt mal festgelegt, ja. Wir spielen mit Viererkette.
Wen
genau.
Würdest du denn auf links stellen?
Ja, wir haben ja schon im Vorgespräch ein wenig sinniert, wen wir da auf links stehen haben könnten. Johannes Vandenberg wird es nicht sein können. Der ist weiterhin mit Muskelbeschwerden zu 99% raus, denke ich. Mikkel Kierkesko als Linksverteidiger sehe ich im Moment nicht in der Form. Dann wird es irgendwann dünne. Marco Komenda steht uns ja auch nicht zur Verfügung. Gibt dann recht wenig Optionen, aber es gibt da so
ein paar. Man könnte natürlich sagen, wenn ich die mal unterbreche, man könnte natürlich sagen, wir machen es wie bei der WM 2014 mit.
Dass du vier Innenverteidiger
so, quasi das wäre, in die Kette aber, stellst. Aber, ne? Aber da ist auf der Seite, wenn man sich daran erinnern möchte, da ist eben ein Bakary Jatta,
ja.
Der über den Flügel kommt. Und da ist dann ein Innenverteidiger vielleicht dann doch möglicherweise überfordert. Vielleicht auch nicht. Also ich spreche damit natürlich auf Simon Lorenz an, der dafür ja. In Frage käme.
Oder selbst ein Stefan Teske in Topform, der natürlich ja. als Linksfuß auf der linken Seite spielen könnte, auch den würde ich da erstmal nicht sehen. Da brauchst du schon auch jemanden mit Tempo, mit Spielwitz und ja, wir haben uns da eigentlich einen ausgelacht, ne?
Ja, der hat ja zuletzt mehr in der zweiten gespielt irgendwo in der Regionalliga-Mannschaft, weil er hat da eben Spielpraxis gesammelt, weil für ihn der Saisonauftakt aus körperlichen und gesundheitlichen Gründen auch nicht so optimal gelaufen ist, und wir plädieren für Jonas Sterner.
Jo, Jonas, mach es. Dass er die Außen spielen kann, hat er schon gezeigt. Auf links sehen wir ihn jetzt nicht allzu häufig, aber er hat auch schon den Flügelverteidiger, den offensiven Flügelverteidiger gegeben. Ist natürlich ein unfassbar, heute sagt man, polyvalenter Spieler, der auch im zentralen Mittelfeld spielen kann, der vorne auf dem Flügel spielen kann, der defensiv gut arbeiten kann. Ich meine, er war am 10. April auch in der Startelf, da noch in anderer Funktion, aber ist jemand, der auch mit der Mannschaft gemeinsam kollektiv verteidigen kann. Und das wäre einer für die Position, ne?
Ja, das sehe ich mal ganz ähnlich. Und man könnte natürlich auch sagen, gut, mit Julian Korb, dessen Qualitäten wir vorhin schon gepriesen haben, könnte man auf rechts und Timo Becker dann auf links. Das war ja so in etwa die Formation in Paderborn beim 2-7. Alleine deshalb würde ich das schon mal nicht machen.
Genau.
Weil das hat das
böse Flashbacks.
Genau.
Das die wollen wir natürlich verhindern.
So ist es. Ich glaube, dass man da gut beraten ist, auch mit Julian Korb sich noch so eine kleine, in An- und Abführungszeichen, Wunderwaffe in Hinterhand zu behalten, die man dann vielleicht zu gegebener Zeit bei einem ausgeglichenen oder knappen Spielstand noch einwechseln kann. Und deshalb, also würd ich wirklich sagen, Timo Becker und auf der anderen Seite Jonas Sterner.
Jo, ich würde sagen, unsere Taktik steht, unser Personal steht. Das heißt, Marcel Rapp hat eigentlich keine andere Wahl mehr. Die Nummer ist soweit durch. Wir werden dann nach dem Spiel eine Sprachnachricht an Tim Walter absenden. Wir werden mal schauen, mit welchem Inhalt.
Ne? Ja, genau.
Tim, freu dich drauf. Oder auch nicht, wir werden sehen. Ja, ich würde sagen, was bleibt uns, außer zu sagen, Flutlicht an, schönes Spiel. Hoffen wir, dass der Nimbus der Unbesiegbarkeit weiterhält. Und wenn nicht, dann geht die Welt auch nicht unter. Hauptsache, wir sehen mal wieder ein gutes Spiel von Holstein auch in der Offensive. Da sind wir jetzt erstmal wie immer guter Dinge, würde ich sagen. Opa, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
Ja, und hoffentlich mit den unter den Vorzeichen, die du eben beschrieben hast. Das wäre schon sehr wünschenswert.
Jo, ich sag mal, dem steht nichts im Wege.
Zumal man auch noch eins darf man ja auch nicht aus dem Auge verlieren, ne? Also es kann natürlich tabellarisch auch schnell mal in unangenehmere Gefilde gehen. Das ist ja gar keine Frage bei der anstehenden Gegnerschaft oder so. Aber es ist ja auch kein Hexenwerk, dass es nach oben geht, ne? Also nochmal.
Ne, legst du 3 Punkte drauf, bist so, bei 15, bist auf Höhe des HSV. Der ist, glaube ich, 6 Tore vor dir. Das heißt 6-0 gewinnen oder idealerweise 7-0. Dann ist man vor dem HSV, ne? Mhm.
Ja, ich wollte es nur mal gesagt haben, ne? Also das ist ja alles, ist ja möglich im
Fußball. Nicht, dass wir das nicht mitgedacht hätten, wenn es am Ende tatsächlich so kommt.
Ja, und wie gesagt, normal würde ich ja sagen, nee, da wird nichts oder sowas, aber es geht ja gegen den HSV, ne?
Ja, von daher sind alle Gesetze der Physik, glaube ich, außer Kraft gesetzt.
Ich glaube, ne? Das ist sogar schon bei der DFL hinterlegt, dass Holstein 4 Punkte in der Tabelle bekommt gegen den HSV in den beiden Spielen. Na, also Minimum, wenn an guten Spielzeiten noch 6, ne? Aber 4 sind gesaved. Also
4 sind Satz.
Ja, genau. Das hat der HSV auch einkalkuliert in seinen Planungen. Also das ist jetzt kein Drama. Das wissen sie ja, ne?
Genau, im Idealfall gehen also alle zufrieden vom Platz nach einem Kieler Sieg, ne? Okay, alles klar, Opa. Ich danke dir.
Ja, sehr gern.
Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Woche. Bleibt gesund und sportlich. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Die Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.